Inforadio Podcast.
Ich begrüße Sie zu einem Ausflug an die Nahe, einem Gespräch mit der Kochbuchautorin Rosemarie Donhauser über ihr neues Gewürzkochbuch und zu den Sommerseminaren des Weinbundes Berlin an diesem Wochenende. Genauer gesagt am 5. Juni zwischen 15 und 20 Uhr. Die Veranstaltungen finden diesmal im Kreuzberger Weinkeller, dem Steglitzer Divinum Weinkontor und bei Vinum in der Charlottenburger Dankelmannstraße statt. Das Themenspektrum reicht vom Klimawandel in Europa und den Einfluss auf die Weinproduktion, über mineralische und biodynamische Weine bis zu Port oder Chianti. Die inzwischen 9. Weinbundseminare an diesem Samstag ab 15 Uhr. Der Weinbund Berlin ist ein Zusammenschluss führender Weinhändler der Stadt. Termine und Modalitäten finden Sie im Internet unter weinbund-berlin.de. Wir bleiben beim Wein und reisen an die Nahe. Seit 200 Jahren machen die Dönhoffs in Oberhausen an der Nahe Wein. Der Weinbauer Helmut Dönhoff ist Mitglied im VDP, dem Verband der deutschen Prädikatsweingüter, und er vinifizierte seinen ersten Wein Anfang der 70er Jahre. Inzwischen zählt das Weingut Dönhoff zu den deutschen Spitzengütern, hat international einen erstklassigen Ruf und exportiert seine Rieslinge weltweit. Kürzlich präsentierte Helmut Dönhoff den Jahrgang 2009 bei Wein und Glas in Berlin. Bei der Gelegenheit sprach ich mit dem Winzer Helmut Dönhoff über sein Weingut und wollte zunächst wissen, wo die Nahe denn eigentlich so fließt.
Die Nahe ist an sich ein Parallelfluss zur Mosel, südlich der Mosel. Und wir werden ja immer beschrieben als eine Region zwischen Rhein und Mosel. Das ist geografisch nicht ganz korrekt, aber ist so ein bisschen... Wahrheit ist schon da drin, auch in der Art der Weine. Der Fluss mündet in Bingen in den Rhein, geht etwa hoch bis oberhalb Bad Kreuznach, bis Richtung Idar-Oberstein. Und die Weinregion ist vor allen Dingen um die Stadt Bad Kreuznach Richtung Rhein und Bad Kreuznach aufwärts.
Darf man da sagen, das sind auch irgendwie Pfälzerweine?
Also die Nahe war einmal die Grenze zwischen der preußischen Rheinprovinz und der bayerischen Pfalz. Ich komme aus Oberhausen, das ist direkt an dem Fluss. Gegenüber liegt Niederhausen. Niederhausen war preußisch und Oberhausen war bayerisch. Und die Weine, die südlich der Nahe, also im südlichen Part der Nahe gewachsen sind, sind häufig unter dem Überbegriff Pfälzerwein in die Welt gegangen. Und die andere Seite ist häufig unter dem Überbegriff Rheinwein in die Welt gegangen. Das ist auch ein Grund, warum vielen das Weinbaugebiet Nahe nicht so bekannt erscheint wie die großen Gebiete Mosel oder Rheingau. Einfach, weil es in den letzten 100 Jahren nicht immer unter dem Überbegriff Nahe verkauft wurde.
Aber vielleicht auch, weil es relativ klein ist.
Die Nahe ist 4000 Hektar, also ist etwa so groß wie der Rheingau, sogar ein bisschen größer. Aber im Vergleich zu den anderen Gebieten, es sind halt nur 4% des deutschen Weinbaus. Ganz klar, es ist eines der kleinen Weinbaugebiete.
Riesling, das ist Ihr Wein. Warum?
Entscheidend ist an sich, diese Rebsorte hat dieses mittlere Teilstück der Nahe extrem geprägt und die Reputation dieser Region ist diese Rebsorte. Sie findet hier einfach exzellente Bedingungen vor, sowohl klimatisch, es ist also eine kühlere Region auf der einen Seite, als auch von dem Boden, von dem Terroir her. Wir haben wunderschöne Standorte, auf der einen Seite graue Schieferverwitterung, immer im Wechsel auch mit vulkanischen Böden, vulkanischer Hartstein, Porphyr. Und das ist etwas, was der Riesling sehr liebt und wo auf den Standorten bringt er halt wunderbare Resultate.
Woher rührt das eigentlich, dass so viele verschiedene Erdarten so dicht nebeneinander liegen?
Das mittlere Nahetal ist sehr stark geprägt durch vulkanische Tätigkeiten, also in grauer Vergangenheit. Und überall gibt es vulkanische Aufbrüche, wo Eruptivgestein an die Oberfläche kam und erkaltet ist. Und das sind unsere vulkanischen Böden, also Porphyr. Und auf der anderen Seite Urgesteinsböden, also die Tholeier Schichten, das ist ein grauer Schieferverwitterungsboden. Und überall sind sehr mineralstoffreiche Böden zu finden, was also sehr prägend sein kann auch auf die Weine.
Bevor wir auf die Weine zu sprechen kommen, die Sie machen, Herr Dönhoff, wie alt ist das Weingut?
Wenn man auf die Familie zurückgeht, die Familie ist seit 250 Jahren in der Nahe. Das ist ganz gut zurückzuverfolgen, weil der Name Dönhoff kein typischer Name ist dieser Region. Und an den Kirchenbüchern dann als der erste aufgetaucht ist, das klar datiert werden kann. Und die Familie waren immer Bauern und Winzer gleichzeitig. Also reine Weinbauern in dem heutigen Sinne gab es vor 100 Jahren in so einem Tal fast nicht. Es sei denn, es waren große klösterliche Betriebe. Die Weinbauern sind doch sehr abhängig von den klimatischen Schwankungen. Und man hat aus Sicherheitsgründen, um Familie ernähren zu können, immer ein Part Landwirtschaft dabei gehabt und unterhalten. Und in vielen Jahren war er sogar wertvoller wie der Weinbau. Aber nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, oder an sich schon bis zwischen den beiden Weltkriegen in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, begann dann doch eine Spezialisierung. Und mein Großvater hat mehr die Weinreben geliebt als sein Ackerland. Und hat da angefangen, sich mehr und mehr darum zu kümmern. Diese Arbeit hat mein Vater fortgesetzt und seit den 50er Jahren hat sich durch so einem reinen Weingut entwickelt. Und als ich 1971 in den Betrieb kam, waren wir faktisch ein reines Weingut.
Welche Weine machen Sie? Welche Weine hat noch Ihr Vater oder der Großvater gemacht?
Also wenn man so will, haben wir in gleicher Art gearbeitet. Ich habe viele Holzfässer noch von meinem Großvater und von meinem Vater so und so. Und ich habe die Arbeit fortgesetzt. In meiner Regie ist das Weingut größer geworden. Ich habe gestartet einmal mit 4 Hektar. Und ich war ganz glücklich, dass mein Vater mir doch ein paar tolle Weinberge hinterlassen hat. Und ich hatte also die Chance, in den 70er, 80er Jahren insbesondere, auch wirklich hochwertige Weinberge dazu zu erwerben, von denen ich in meiner Jugend sehr geträumt habe. Und habe es so arrondiert und heute bewirtschaften wir 25 Hektar und dazu gehören, würde ich sagen, mit die höchst bewerteten Weinberge der Mittleren Ahr.
Machen Sie ausschließlich Rieslinge?
Riesling ist mein Leben und Riesling ist die Reputation auch unseres Weingutes und das ist 80% unserer Rebfläche. Aber wir haben noch etwa 10% Weißburgunder und etwa 10% Grauburgunder in der Familie dabei, die nicht zu unterschätzen sind, aber die Reputation und unser Ehrgeiz ist doch in vorderster Front der Riesling. Für mich ist Riesling ein kristalliner Wein. Es ist ein heller Wein, der den Frühling signalisiert, würde ich mal sagen, oder den Sommer, das helle Licht. Es ist in meiner Beschreibung ein optimistischer, freundlicher Wein und nichts Schwermütiges. Und die großen Rieslinge sollen in meinen Augen sein wie Quellwasser, kristallin und rein. Nicht dünn wie Wasser, schon sehr, sehr kräftig in ihrer Ausstrahlung, ihrem Geschmack, aber in einer Reinheit, wie man es nur beschreiben kann, vielleicht wie mit einem klaren Wasser. Wenn uns das gelingt, diese Reinheit zu zeigen im Zusammenhang mit dem Standort, worauf sie gewachsen sind, dass man ganz klar gezeichnet erkennt, das ist ein Wein aus diesem Berg oder aus jenem Berg, dann habe ich das Gefühl, habe ich meine Arbeit richtig gemacht. Riesling als Traube ist zwar nicht eine ganz neutrale Traube, die hat schon einen eigenen Geschmack, wie alle anderen Trauben auch. Aber tendenziell bekommt sie ihre starke Ausprägung einfach auf den Standorten, auf denen sie wächst und reift. Es ist allerdings auch eine komplizierte Rebsorte. Und um klassische Musik zu interpretieren, muss man sein Handwerk beherrschen. Und dem einen oder anderen wird schon auch mal ein Riesling unter die Finger gekommen sein, wo er gesagt hat, oh je, das mag ich aber jetzt nicht so sehr. Dann ist vielleicht doch der Interpret dieses Weines nicht so perfekt gewesen. Es ist eine großartige Rebsorte, die große Herausforderungen stellt und die eine große Befriedigung einem schaffen kann, wenn man sie später im Glas hat.
Aber was, Herr Dönhoff, macht denn den Riesling bisweilen so kompliziert? Ich dachte bislang immer nur der Spätburgunder wäre so ein kompliziertes Teilchen.
Das sind die beiden Mimösen, die wir haben. Weil er keine Fehler verzeiht, will ich mal sagen. Er zeigt alles, was man mit ihm macht, später in seinem Geschmacksbild. So wie er das Talent hat, so klar gezeichnet, die Böden zu vermitteln, auf denen er reift. So klar zeichnet er später unsere Arbeit. Er liebt es nicht sehr, wenn er ja, bearbeitet wird, sozusagen. Wir werden ja oft gefragt, was macht ihr für große Weine? Und da sage ich, die große Kunst ist nichts zu tun oder fast nichts zu tun, nur das Wesentliche, ihn zu kältern und nur schonend mit ihm umzugehen. Dann kann er das alles zeigen, was in ihm steckt. Und wenn man ihn zu grob behandelt, und dann zeigt er auch das, was man falsch gemacht hat.
Allgemein heißt es ja, 2009 war ein großartiges Jahr. Das gilt dann bestimmt auch für die Nahe.
Also wir sind ganz glücklich mit dem Jahrgang und ich habe zu Hause schon geäußert, wenn ich einen Wunsch hätte, dem Petrus gegenüber, Wie wir es in den nächsten Jahren sein sollen, da würde ich sagen, naja, mach so wie 2009, dann bin ich absolut zufrieden. Es ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Jahrgang. Auf der anderen Seite ist er so charmant, dass man keine Schwellenangst zu haben braucht. Auch die ganz normalen Gutsweine sind von ausgesprochen guter Qualität. Und ich denke, unsere Weintrinker bekommen mit dem 2009er wirklich viel guter Wein für ihr Geld.
Sagt der deutsche Top-Winzer Helmut Dörnhoff, dessen Rieslinge und edelsüße Weine Kultstatus genießen. Weitere Informationen dann auf unserer Internetseite inforadio.de. Die in Berlin lebende Kochbuchautorin Rosemarie Donhauser hat inzwischen mehr als 150 Kochbücher veröffentlicht und seit wenigen Tagen ist auch Gewürze das große Kochbuch im Handel. Frau Donhauser hat den Band gemeinsam mit dem Berliner Küchenchef Daniel Kresovic geschrieben und konzipiert. Ich sprach mit Rosemarie Donhauser über das Gewürzkochbuch und wollte zuerst wissen, was denn der Unterschied ist zwischen Gewürzen und Kräutern.
Es gibt heute nach dem Lebensmittelgesetz gibt es keinen direkten Unterschied mehr, sondern das ist einfach fließend. Früher wurde die Unterscheidung noch heftiger gemacht. Getrocknet sind Gewürze und frisch sind Kräuter.
Das Buch, das Sie geschrieben haben, zusammen mit Daniel Kresovic, der die Rezepte beigesteuert hat, ist ziemlich umfangreich. Wir lernen etwas über die Anfänge des Gewürzhandels. Wir lernen aber auch, wie man welche Gewürze am besten wozu verwendet. Wie fängt man denn da an? Wie sortiert man sich denn dann, wenn man die Idee hat, so ein Buch zu machen zum Thema Gewürze?
Also es war eine sehr, sehr umfangreiche Arbeit. Ich meine, klar, wir haben Standardgewürze wie Anis, wie Kümmel, wie Fenchel. Dann geht es aber schon weiter. Je mehr man kocht, umso mehr Gewürze benötigt man. Und wir sind jetzt einfach auf eine Zahl von 50 Porträts gekommen. Wir stellen die Gewürze genau vor mit ihren ganzen Eigenschaften und dann kommen natürlich die Gewürzmischungen dazu und Daniel Kresovic, der im Restaurant 44 kocht und eben dort auch seinen Kräutergarten hat, ist natürlich auch die Frage immer aufgekommen, für was können wir jetzt welches Gewürz nehmen, welche Gewürzmischung brauchen wir jetzt, um einfach ein vielfältiges Buch zu bekommen. Und wenn man wirklich mal was gezielt nachkochen möchte, dann sind auch so viele Tipps in diesem Buch gegeben, dass man auch das auf einem guten Niveau nachkochen kann.
Ein weites Feld sind ja dann die Gewürzmischungen. Ich würde mich wahrscheinlich zu Hause nie hinstellen und diese Gewürze mischen. Mischen Sie selbst?
In Einzelfällen. Momentan probiere ich mich ein bisschen aus mit Gewürzrösten. Ich war jetzt erst kürzlich beim Essen, da hat mich so gebackene Kapern so fasziniert, dass die eben im Biss wieder völlig anders sind und anders schmecken.
Haben Sie ein Lieblingsgewürz?
Rosmarin.
Und von den Gewürzmischungen?
Garam Masala mit dieser indischen Mischung, die natürlich immer wieder andere Gewürze je nach Haushalt beinhalten kann.
Welche Gewürze sind ein unabdingbares Muss im Haushalt?
Anis, Fenchel, Paprika, gutes Currypulver und natürlich auch Rosmarin, italienische Kräuter, Gewürzmischung.
Wie viel haben Sie zu Hause auf dem Board stehen?
Ich habe nicht viele, weil ich experimentiere und dann wende ich mich wieder einer neuen Sache zu und dann bevor die ausrauchen oder eben ein, zwei Jahre im Regal stehen, dann werfe ich sie lieber weg.
Von den Gerichten, die Daniel Kresovic dann beigesteuert hat und den entsprechenden Fotografien im Buch Gewürze, Frau Donhaus, haben wir schon gesprochen. Wie ist denn das mit dieser Food-Fotograf? Herr Bolk, bekannter Food-Fotograf, hat fotografiert. Werden die dann präpariert oder sind das richtig die gekochten Gerichte, die man eigentlich auch essen könnte, wenn man sie nicht gerade fotografieren wollte?
Jedes Gericht kam aus der Küche fertig zum Essen und genauso wurde es fotografiert.
Rosemarie Donhauser über Gewürze, das große Kochbuch, das sie gemeinsam mit dem Berliner Küchenchef des Restaurants 44, Daniel Kresovic, geschrieben hat. Der Band ist im Umschau-Verlag für 34,90 erschienen. In der nächsten Woche dann kommen wir Ihnen spanisch vor und kümmern uns um die Traubensorte Tempranillo und erfahren, weshalb der Berliner Sternekoch Michael Hoffmann nächsten Monat in Shanghai bei der Expo mit spanischen Zutaten kochen wird. Rainer Veit sagt danke fürs Zuhören und nicht vergessen, essen Sie gut und kochen Sie gut für sich und für andere.